Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Je nachdem, wie eure Silvesterparty wird, dann habt ihr vielleicht das, was ich jetzt erlebe, nämlich ein Blind Date neben euch im Bett. Bei mir ist es nicht im Bett, sondern im Studio. Eine Person, von der ich genau gar nichts weiß und mein Job ist es herauszufinden, was hinter dieser Person steckt. Vielleicht irgendeine besondere Fähigkeit oder eine besondere Geschichte, irgendwas, was sie besonders macht, weil wir unterhalten uns heute miteinander und mein Blind Date ist heute, ich würde sagen, grob geschätzt schon mal ein Mann, Mitte 30.
Danke.
Gut. Hallo, ich grüße dich.
Hallöchen.
Du bist der, oder darf ich das überhaupt schon erfahren, oder verrät dein Name irgendwas über dich?
Nö. Nee, ich bin der Stefan.
Du bist der Stefan. Ich bin Sebastian. Grüß dich, Stefan.
Hallo, Sebastian.
Und damit ich so ein bisschen was mehr über dich erfahre, so ein bisschen Rategrundlage habe, gibt es jetzt so ein kleines Rategeräusch, was die Redaktion vorbereitet hat. Und ich bin mal vorsichtig optimistisch und hoffe darauf, dass ich dann herausfinde, warum wir uns heute miteinander unterhalten.
Was ist hier los? Wo ist der schwarze Kaviar?
Wieso schwarzer? Wir haben roten.
Ja, roten. Wir brauchen schwarzen.
Schwarzen?
Aber schnell.
Okay, ich hol ihn.
Okay, also es hat irgendwas mit Essen zu tun, es hat irgendwas mit Autos zu tun. Zumindest ist ein Auto am Anfang gestartet. So, dann haben wir schwarzen Kaviar gehört, wir haben irgendwie sowas, ich habe ja gedacht, es sind Abspülgeräusche, aber vielleicht waren es auch Kochgeräusche. Ich würde jetzt erstmal versuchen oder vermuten, dass du irgendwas mit Kochen zu tun hast. Jetzt ist da gerade der Kerl, der den schwarzen Kaviar besorgen will, offensichtlich mit einem Hubschrauber weggeflogen, was mich so ein bisschen irritiert. Zuerst bin ich in die Richtung gegangen, als ich das gehört habe, das war meine Ratezeit. Zuerst bin ich in die Richtung gegangen, als ich das mit dem Auto und dem Kochen gehört habe, dass du vielleicht irgendwie so einer von diesen Foodies bist. Also so ein Foodtruck-Mensch, der durch die Gegend fährt und irgendwelche Spezialitäten, vielleicht auch russischer Natur, wenn man hier Kaviar oder irgendwas total Hochpreisiges, was wir uns sonst nicht leisten oder können oder wollen oder sonst nicht zu Gesicht bekommen, weil wir nicht in solche Restaurants reingehen, uns auf der Straße verkaufst. Also weiß ich nicht, die Kaviarstulle oder so. Aber jetzt mit dem Hubschrauber bin ich noch so ein bisschen irgendwie irritiert. Deswegen würde ich jetzt mal einen Versuch wagen, in die Richtung. Du bist jemand, der notfallmäßig, wenn ein Restaurant, was auf einer Speisekarte stehen hat, ein hochpreisiges Restaurant, das sich nicht erlauben kann, Sachen nicht mehr zu haben, du bist jemand, der dann angerufen wird und sagt, schwarzer Kaviar, gar kein Problem. Normalerweise holt ihr den aus Moskau in dem Laden in der Mitte der Innenstadt. Ich fliege kurz für euch hin und hole euch durch Zeug. Gar kein Problem, in einer Stunde könnt ihr damit irgendwie arbeiten. Also du bist sowas wie ein Notfall-Lebensmittelbesorger.
Das ist schon nah dran, ja.
Tatsächlich. Mhm. Das ist schon nah dran. Dann versuchen wir uns doch noch ein bisschen zu nähern, weil es so lustig ist. Halt mir fest, du hast was mit Essen zu tun.
Mhm.
Halt mir fest, du hast was mit Kochen zu tun.
Ja.
Kochst du selber?
Ich koche auch selber, ja.
Aber das ist jetzt nicht der Job, über den wir reden. Also besorgst du wirklich Lebensmittel für andere Menschen?
Das ist meistens, als Koch muss man das vorab tun. Ja.
Ja, klar. Aber als Koch besorgst du ja erstmal Lebensmittel quasi für dich und daraus bereitest du dann was für andere Menschen zu, oder?
Ich mache eigentlich alles, was mit Kochen zu tun hat, wenn dir das hilft.
Hm. Ehrlich gesagt noch nicht so richtig.
Habe ich mir gedacht.
Hast du noch irgendeine Richtung, in die du mich schubsen könntest?
Ich könnte dich ins Wasser schubsen.
Mhm. Aha. Vielleicht bist du irgendwie auf einem von diesem wunderschönen großen Kreuzfahrtschiffen unterwegs und vielleicht auch was Hochpreisiges, weil dieses Kaviar-Ding lässt mich natürlich nicht los. Und dann passiert Folgendes: Du hast eine tolle, teure Bestellung über die, Kaviar-Schnittchen und dann geht halt schnell dein Mitarbeiter oder vielleicht auch du selber mit dem Hubschrauber kurz shoppen, weil shoppen auf dem Ozean ist ja eine schwierige Sache. Also du bist Schiffskoch und dein Hubschrauber ist quasi das Mittel zum Einkaufen.
Da haben wir es doch.
Ernsthaft?
Ja, so gut wie. Ich bin, das klingt immer so überheblich, aber ich bin Koch auf Privatjachten unter anderem.
Ach wirklich?
Und da haben wir eben auch Helikopter an Bord, mit denen ich gelegentlich, das ist keine alltägliche Sache, aber in Notfällen auch mal einkaufen fliegt.
Ein Koch auf Privatjachten, das heißt auch wirklich so privatkochmäßig, das heißt, wenn ich genug Geld habe, um mir eine teure Yacht zu kaufen, dann kochst du auch für mich und meine zwei Frauen oder wie auch immer das da abläuft?
Ja, und die Geliebten.
Und so weiter und so fort. Das heißt, neben dem Kochen, also du musst erstmal richtig gut kochen können, nehme ich an, weil das wird ja vermutlich irgendwas hochbrennen. Meine Redakteurin reicht mir gerade ein Buch herüber, Staatsgeheimnisse. Das bist du also. Staatsgeheimnisse, ich lese das mal gerade vor. Staatsgeheimnisse, mediterrane Rezepte. Mit dem Helikopter zum Einkauf. Ein 7-Jähriger als Chef und mit anderen krassen Stories von und so weiter und so fort. Yachten von Superreichen. Okay, ich sehe, es gibt viel, über das wir uns unterhalten müssen. Da schaue ich gleich mal rein. Wir müssen klären, wie wird man überhaupt Koch auf superreichen Yachten? Was erfährst du da so für Geschichten? Und mich interessiert natürlich am meisten, was hast du schon mal eingekauft? Was war das Verrückteste und die weiteste Strecke, die du irgendwann mal eingekauft hast, weil irgendwas auf dem Schiff nicht da war? Vielleicht kannst du mir die Frage schon beantworten.
Also das Verrückte ist wahrscheinlich, dass ich für 2 Flaschen Sojasauce, die es zu dem Zeitpunkt nur in London gab, mit einem Privatjet von Südfrankreich aus nach London geflogen
Wirklich?
Bin. Ja.
Kann man ja mal machen, ne?
Aber wie gesagt, das sind auch keine alltäglichen Dinge. Solche Dinge passieren und ich hatte damals irgendwie vergessen, die zu bestellen. Und der Jet war eh am Weg, weil er den Boss abholen sollte. Und deswegen hatte sich das ergeben mit Fahrgelegenheit, mit Fliegelegenheit.
Sojasauce?
Mhm.
Du als Koch, schmeckt man den Unterschied? Also ist das schon dann auch, also war die Sojasauce die Reise wert?
Ja, also was heißt wert? Ich meine, klar, man hätte punchen können, aber der Eigner konsumiert diese Sojasauce seit vielen, vielen Jahren.
Mhm.
Das ist eine Sojasauce aus einer kleinen Manufaktur in Hongkong. Und den Geschmack, das ist wie der, wenn du ein Softdrink-Getränk trinkst und dann trinkst du eben aus einer Discount-Kette. Man schmeckt dann einen Unterschied.
Das ist die erste Geschichte. Ich vermute von vielen Geschichten, die wir noch von dir zu hören bekommen. Gleich hier in deinen Sonntag. Und mein Blind Date, ich lese das jetzt mal vom Buchtitel ab, heißt Stefan Staats wie der Staat, ja?
Ja, ich sag mal gerne mit der Staatsanwalt.
Ohne
Anwalt. Ne?
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Gibt's eigentlich einen Begriff für? Was ist das dann? Luxusjachtenkoch, Luxuskoch, Yachtbootskoch?
Ja, wir sagen Koch im Endeffekt, bin ich einfach nur Koch.
Du bist einfach nur Koch?
Privatkoch, Smoothie, da gibt's Kombüsenaffe, da gibt's eine Menge Titel für. Ich sehe mich einfach nur als Koch.
Aber du musst ja schon ein guter Koch sein, ne? Also einfach nur als Koch kommt man wahrscheinlich nicht auf eine Luxusjacht und wird nicht von irgendwem angeheuert.
Ich würde ja sicherlich nicht im Radio sagen, dass ich schlecht bin. Aber guck mal, es gibt immer bessere, es gibt immer schlechtere. Ich bin, was mich sicherlich aussieht, sehr belastbar. Mhm. Den Job kannst du nur machen. Es ist also wirklich, ich habe Köche gehabt, die waren 10-mal besser als ich. Die waren nicht belastbar genug, um diese Stunden, die wir da kloppen. Wir machen 7 Tage die Woche.
Und wahrscheinlich auch zu unterschiedlichsten Uhrzeiten. Also wenn dann irgendwer dich anheuert und du bist mit auf dem Boot und der hat Bock um 2 auf ein Spiegelei mit Kaviar, dann machst du das wahrscheinlich, oder?
Ja, ja, also wir haben primär so 16, 18 Stunden jeden Tag und dann, aber wir sind 24 Stunden am Tag da, 7 Tage die Woche. Und das über Monate, also je nachdem, wie du deinen Vertrag ausgehandelt hast. Die Anfangsjahre, also vor 10 Jahren, als ich angefangen habe, war natürlich, da bist du niemand, da musst du machen, was dir geboten wird.
Mhm.
Und so die letzten paar Jahre konnte ich mir dann auch Verträge aussuchen, wo ich, was weiß ich, 2 Monate arbeite, 2 Monate frei habe, 2 Monate arbeite etc.
Aber das heißt dann im Klartext, du kommst an die schönsten Ecken der Welt, aber hast in der Regel überhaupt keine Zeit, mal wirklich rauszugucken, weil du 16 Stunden am Tag in der Küche stehst.
Das ist leider wahr, ja.
Auch ein bisschen traurig.
Ja gut, ich habe es oft geschafft, mich dann irgendwie, je nachdem, wo wir jetzt, also Galapagos als Beispiel, da lässt man sich halt dann feuern oder benimmt sich daneben, dass man eben entlassen wird.
Wirklich?
Und dann ist man vor Ort und dann bleibt man eben 3-4 Tage da und dann fliegt man von da aus.
Mhm.
Es gibt auch, ich habe zwischendurch immer mal 1-2 Tage Zeit, aber sicherlich ist kein Working Holiday.
Mhm.
Man sieht schon viel und also war jetzt ein halber Spaß mit dem gefeuert werden. aber oftmals, wenn Verträge dann enden und ich weiß genau, wo das eben drauf hinausläuft, dass ich dann eine Zeit lang, was weiß ich, in Puerto Rico halt bleibe und da Kitesurfen gehe etc., bevor ich dann wieder zum nächsten Job fliege.
Aber das heißt, du hast wirklich nicht irgendwie zwischendurch mal einen Tag frei in der Regel? Also du kannst nicht irgendwie sagen, mal sonntags ist dann easy going und dann gehst du mal einen halben Tag lang angeln oder so?
Also Sonntag ist für uns lediglich ein schöner Nachname. Ja?
Ein sehr schöner.
Also Wochentage.
Bist du sympathisch, ja.
Wochentage haben wir nicht. Also ich weiß auch oftmals gar nicht, welcher Tag ist.
Weißt du denn von Anfang an, wenn du so auf eine Reise gehst, wo es hingeht? Oder ist das dann auch so, ja, ich gehe in Südfrankreich mal auf das Schiff und mal gucken, wo wir am Ende landen?
Es kommt darauf an, wie weit die Touren sind. Wir reden hier von sehr großen Schiffen, also 100 Meter plus. Die haben natürlich eine Tankkapazität. Wir können um die ganze Welt schippern.
Mhm.
Genaue Details werden uns nie verraten, damit wir eben nicht neugierigen Reportern wie die erzählen können, wo es hingeht. Oder halt der Familie, dann verplappert sie mal. Also es geht natürlich um viel, um Sicherheit, die Herrschaften, für die wir arbeiten. Die wollen nicht, dass irgendwelche Paparazzis uns nachfahren.
Ja, ist klar. Was hast du denn jetzt schon alles so gesehen von der Welt, wenn du dann mal aus dem Fenster rausgeguckt hast?
Viel. Ich war, also ich darf mich glücklich schätzen, dass ich in 91 Ländern war bisher.
91?
Ja, das ist noch nicht mal die Hälfte. Also ich habe noch viel vor mir. Und ja, also Galapagos, ich lebe in Neuseeland und immer wieder, wenn ich nach Neuseeland komme, ist das eben ganz großes Kino. Also ich, das ist aber ein bisschen Klischee, aber die Welt ist mein Zuhause. Das ist also, ich sehe mich, klar bin ich Deutscher und ich habe auch Heimatgefühle hier, aber ich lebe seit 17 Jahren in Neuseeland.
Das ist quasi sowas wie eine Base. Also da kommst du dann auch wirklich immer zurück und bist dann auch, wenn du gerade keinen Job hast, dann mal irgendwie 2-3 Monate in Neuseeland vor Ort.
Ja, also wenn es klappt, ja.
Wie bist du da gelandet? Also das ist ja auch erstmal keine ja, total sich ergebende Sache, dass man irgendwie als Deutscher in Neuseeland strandet.
Als junger Mensch wollte ich unbedingt weg aus Deutschland, weil ich damals nicht begriffen habe, wie wunderbar es hier ist. Und wollte eigentlich nach Australien, hatte damals eine Freundin, die keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen hat. Dann haben wir durch Neuseeland eben erfahren, dass es da einfacher ist. Und dann dem war dann auch so, dass damals die Einreise um einiges einfacher war und wir auch sehr schnell innerhalb von 2,5 Jahren die Residenzschaft hatten. Also so eine Art Green Card für Neuseeland, wo ich also.
Also du kannst jetzt da unbegrenzt bleiben.
Ja. Also bis ich mich halt daneben benehme, was ich nicht plane.
Okay, verstehe. Wenn du mir die private Frage erlaubst, wie ist das denn dann so mit Beziehungen zu Menschen, mit Freunden, mit Beziehungen und so weiter? Also ich meine, wenn du immer weg bist, stelle ich mir ganz schön schwierig vor. Hast du dann überhaupt jemanden, zu dem du zurückkommen kannst, so generell, wenn du dann mal 2 Monate oder 3 Monate in Neuseeland bist oder sitzt du dann da und guckst Fernsehen?
Ja, es gibt ja Hafenbars und man ist da völlig entspannt. Also ich habe, man glaubt es kaum, aber ich habe langjährige Beziehungen geführt. Ich habe auch nicht in jedem Hafen eine andere Dame sitzen. Sondern langjährige Beziehung geführt, 3x6 Jahre, 1x3, 1x2, also im gesamten 23 Jahre meines Lebens. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass dieses Long Distance, wie man das hier nennt, ist schwierig. Es ist schwierig und deswegen bin ich in der Regel halt alleine unterwegs. Aber man ist ja nie alleine. Man hat Kollegen, Kolleginnen.
Und schon noch ein paar Freunde in Neuseeland dann am Ende.
Ja, ich habe viele Bekannte. Mhm. Ja. Gibt ja noch Facebook und so. Ne?
Wie oft bist du dann noch überhaupt in Deutschland? Wahrscheinlich nicht mehr so oft.
Die letzten Jahre, so einmal im Jahr Minimum. Ich habe eine Schwester, die lebt noch hier und halt, ich habe auch Freunde hier, auch nach all den Jahren. Und ich versuche schon, den Kontakt so aufrechtzuerhalten. Und jetzt bin ich halt hier ein bisschen unterwegs. Und
es ist ein verrücktes Leben. Müssen wir noch ein bisschen intensiver drüber reden, auch vor allen Dingen über die Leute, die du dann bekochst. Du hast gerade schon angedeutet, das sind nicht nur die Superreichen. Das heißt, da ist auch noch eine Geschichte mit armen Leuten. Und was mich natürlich interessieren würde, ist, wie man da überhaupt so hinkommt. 10 Jahre hast du gerade gesagt, machst du das schon? Und
15
machst du das schon. Das heißt, irgendwie muss das ja auch irgendwann mal gestartet sein.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Ich habe gerade mein Blind Date getroffen und das heißt Stefan Staats. Stefan ist Koch, aber kein gewöhnlicher Koch. Er kocht auf Luxusjachten für reiche Leute, aber du hast gerade auch schon angedeutet, auch für ärmere Leute. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, würde mich erstmal interessieren, wie bist du denn eigentlich überhaupt an diesen Job gekommen? Also wahrscheinlich hat es irgendwie damit angefangen, dass du irgendwann mal eine Kochausbildung gemacht hast.
Ja, also gerade so. Ich war verdammt schlecht in der Schule, also ich habe noch nicht mal einen Schulabschluss. Und da konnte man damals nicht viel mitmachen, außer Koch werden. Das wollte damals schon keiner machen. Und
schlecht bezahlt in der Ausbildung, ne?
Plus ist immer noch schlecht bezahlt, egal ob Ausbildung oder danach, ist einfach ein schlecht bezahlter Job. Und was sich ändern sollte, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf.
Absolut. Plus beschissene Arbeitszeiten. Das ist ja vor allen Dingen als junger Mensch auch wenig attraktiv, wenn man halt irgendwie jeden Samstag halt in der Küche steht, anstatt irgendwie mal in den Club zu laufen, ne?
Ja, ich meine, wir haben ja noch beides gemacht. Guck mal, früher ging das so, also von der Küche in die Kneipe und dann zurück in die Küche. Also früher ging das noch, heute schafft man das leider nicht mehr. Aber Gastronomie ist, darf man das Wort geil benutzen im Radio?
Ja, auf jeden Fall.
Das hat auf jeden Fall. Also ich würde es auch wahrscheinlich nochmal machen. Wird wahrscheinlich die Anfangsjahre ein bisschen mehr Gas geben. Aber zurück zu deiner Ausgangsfrage. Ja, ich habe eine Lehre gemacht. Ich bin eigentlich Koch geworden, weil ich reisen wollte. Nicht, weil ich unbedingt kochen wollte, obwohl Kochen immer sehr präsent war in unserer Familie. Meine Mutter hatte 13 Geschwister. Meine Mutter war Französin.
Wow. Also
dadurch war Essen immer und überall. Und die Mutter sehr früh verstorben und Kochen war halt immer eine sehr wichtige Sache für mich. Und dann hat sich das eine mit dem anderen ergeben. Ich wollte eigentlich Pirat werden. Hab dann festgestellt, das ist gar kein Ausbildungsberuf.
Verdammt.
Und bin dann so offensichtlich nach meiner Lehre. Dann habe ich ein Gastspiel gehabt im Steigenberger Parkhotel in Düsseldorf, also Königsallee, für knapp ein Jahr.
Was aber schon eine noble Adresse ist.
Also Vitamin B, das geht nur mit Verbindung. Ich hatte damals Glück im letzten Lehrjahr meiner Lehre, dass der ehemalige Küchenchef, ein Auszubildender bei dem damaligen Küchenchef im Steigenberger war, und so bin ich da reingerutscht. Und was natürlich viele Türen geöffnet hat, was Steigenberger damals, ich glaube wie heute, eines der angesagtesten Adressen Deutschlands war oder ist. Und dadurch hatten sich also viele Dinge geöffnet für mich. Danach haben wir Zivildienst. dann noch ein kurzes Gastspiel auf Rügen für eine Hoteleröffnung und dann ging es auch schon nach Mallorca für knapp anderthalb Jahre, dann zurück kurz nach Deutschland und dann nach Australien.
Das heißt, es war dir schon immer klar, der Kochberuf, also neben einer Leidenschaft, die man, glaube ich, mitbringen muss, wenn man kocht, ist auch Mittel zum Zweck, um die Welt zu sehen.
Absolut. Ja, also Essen für mich, also gerade aufgrund meiner Kindheit, weil es gab eben viele Tage, wir hatten Essen immer zu Hause, aber es wurde nicht immer für mich gekocht. Deswegen hatte ich früh angefangen, selbst für mich zu kochen. Plus so das Ratatouille und der weiße Bohnenantopf meines Vaters war nichts. Ne? Also ich würde das nie aufs Menü setzen.
Verstehe.
Und dazu kommt, ich war mit Anfang 17, Mitte 17 für 6 Monate obdachlos, wo ich also auf der Straße gelebt habe.
Krass.
Aber schon in meiner Lehrzeit war. Und also das war so eine Zeit, wo ich echt gemerkt habe, wie wichtig Essen ist. Auch gutes Essen. Ich rede hier nicht von Takeaway oder also nicht grünem essbarem Zeug. Mhm. Und habe auch dadurch immer darauf geachtet, was ich esse. Und also es gibt viele Gründe, warum ich Koch bin. Ich bin nicht Koch geworden, weil es damals trendy war oder das war einfach ein Lifestyle. Das ist kein Beruf in der Form. Mhm. Deswegen kann ich den auch so ausüben, sprich 7 Tage die Woche.
Hart reinkloppen, ja.
Ja. Mhm.
Das heißt, du hast relativ schnell Karriere gemacht, kann man so sagen?
Nö, das stimmt nicht.
Das stimmt nicht? Also ich finde Steigenberger relativ schnell, dann Hoteleröffnung auf Rügen. Also das klingt erstmal nach, nicht irgendwie erstmal in der Pommesbude gekocht so.
Ja gut, aber du bist ja trotzdem der Putzlappen. Du bist ja am Anfang bist du niemand. Also für die ersten 8, fast 10 Jahre in meinem Beruf war ich niemand. Du bist immer der Putzlappen eines anderen, beziehungsweise der Beikoch eines anderen. Hm. Und dann, also bei mir hat es lockere 10 Jahre gebraucht, bis ich auch die eigene Selbstsicherheit hatte, um am Herd zu stehen und dann auch meine Menüs zu schreiben. Also war ein langer, langer Weg. Also bist nicht ein fertig gelernter Koch nach 3 Jahren und denkst, du weißt alles, das geht nicht.
Und dann bist du irgendwann selbst Koch, wie heißt das dann, Chefkoch geworden?
Mhm.
Dann stationär, sag ich mal, oder ist dann schon relativ schnell losgegangen, dass du durch die Welt gezogen bist?
Also ich bin zum ersten Mal Küchenchef geworden, das war in Neuseeland, in einem kleinen Bistro, nachdem ich circa 1 Jahr da war. Da habe ich 1 Jahr in so einem Hotel gearbeitet. Und dann so, ich sag mal, als Koch wandert man ja immer. Also ich habe immer sehr viel gewandert, so alle 6 Monate, manchmal auch nur 3 Monate, halt neue Erfahrungen sammeln, bis man dann gelangweilt wird, was bei mir sehr, sehr schnell passiert. Und dann bildet man sich weiter. Und dann die Schiffe waren für mich immer eine Sache, die ich machen wollte und musste, wobei ich damals gar nicht wusste, um was es da eigentlich ging. Also Yachten waren mir als junger Mensch kein Begriff. Nur ich hatte ein Kartenspiel von der Gorch Fock und deswegen wollte also halt Piratenfilme gucken. Wie gesagt, ich wollte Pirat werden. Und dann hat sich das über Bekannte, eine alte Bekannte in Neuseeland, die ich ganz früh da getroffen habe, die das auch lange Zeit auf den Yachten gemacht hat, dadurch ihren Pilotenschein finanziert hat. Und da bin ich auch ganz ehrlich, es ging da lediglich um die Kohle, weil ich die Summen gehört habe, die du da verdienen kannst. Mhm. Ich dachte, bevor ich mir jetzt an Land den Hintern aufreiße, dann lasse ich mich doch richtig rannehmen auf den Schiffen. So, und Kostlogie frei.
Ja, dafür halt dann auch rund um die Uhr arbeiten, so mehr oder weniger.
Ja, ganz genau.
Was war der erste Job, den du gemacht hast? Darfst du da überhaupt drüber reden?
Ja, ich rede nicht über Namen. Ich habe Verschwiegenheitsklauseln bzw. Verträge unterschrieben. Und wenn ich jetzt über Namen die rumschwinge, bringt mir das nichts, außer wahrscheinlich Ärger. Und ich sage aber, die Geschichten hinter den Kulissen, deswegen auch das Buch Staatsgeheimnisse, sind viel, viel spannender und viel interessanter.
Was sind das dann generell so für Leute, für die du dann kochst, mit denen du dann unterwegs bist, die du dann wahrscheinlich auch über die Zeit, wenn du da irgendwie 2, 3, 4 Monate auf so einer Yacht bist, auch kennenlernst, mit denen wir vielleicht auch mal irgendwie 4 Monate auf einer Yacht verbringen wollen würden?
Bestimmt, ja. Die eine oder andere. Also ich sage mal so, also ihr kennt alle und dann gibt es wieder einen ganzen Haufen, von denen werdet ihr nie hören. Also es gibt solche und solche. Es gibt die das Limelight mögen und natürlich dann in Cannes und Saint-Tropez und überall da, wo man gesehen wird, rumeiern. Und dann gibt es die, das sind in der Regel die mit den sehr großen Yachten, die eben von all dem nichts wissen wollen und dann eben sich wirklich die Welt anschauen.
Kann man so generell sagen, was sind das dann für Menschen? Wahrscheinlich sind alle Menschen genauso unterschiedlich, die Geld haben, wie alle Menschen, die unterschiedlich sind, die kein Geld haben oder Mittelgeld haben. Aber gibt es da irgendwie so eine Eigenschaft, wo du sagst, das ist schon typisch ab so einer gewissen Summe, die man auf dem Konto hat?
Ja, die haben alle eine Yacht. Nein, guck mal, es gibt Arschlöcher und nette Menschen wie überall im Leben. Also mir wird das selten geglaubt, aber die meisten Probleme, die ich auf den Schiffen hatte, waren mit den Angestellten. Mhm. Überwiegend mit den Kapitänen und den Ingenieuren. Mhm. Und also die Eigner, also jeder weiß das, spätestens seit Alarmstufe Rot mit Steven Seagal, mit dem Koch legt man sich nicht an.
Stimmt.
Und deswegen habe ich da
ein so mittelguter Film aus den 80ern, wenn ich mich richtig erinnere.
Mhm. Ja. Großes Kino. Und also ich habe, wie gesagt, also mit Eignern, das heißt nicht, dass ich nicht gefeuert wurde etc., aber das hat nicht immer damit zu tun, dass ich jetzt kein guter Koch bin oder die Persönlichkeit stimmt nicht. Die Herrschaften, die essen den ganzen Tag alles und dann irgendwann sind sie gelangweilt, was die Küche angeht oder die die Bekannte auf der anderen Yacht hat einen Koch aus Singapur und der hat jetzt das und das und der hat einen Kollegen und dann werde ich halt ersetzt. Also das ist ein sehr schnelllebiges Geschäft. Ich war in den letzten 15 Jahren schätzungsweise auf 30 bis 40 Yachten verschiedenen Größen.
Hast du denn noch Leute, die dann wirklich dich dann wieder buchen? Also die dann sagen irgendwie, ja, das ist eigentlich cool mit dem Stefan, schmeckt es am besten?
Ja, ob die das jetzt denken, weiß ich nicht. Aber ja, ich werde immer mal wieder angerufen, auch bestellt und werde abgeholt und dann irgendwie, was weiß ich, nach Colorado geflogen, kocht dafür ein langes Wochenende im Skigebiet und dann fliegen sie mich nach Hause. Also das passiert und genau solche Dinge mache ich jetzt gerade. Letzte Woche hatte ich hier eine Veranstaltung.
Ein Engagement.
In Köln. Ein Engagement, exactement. Und also ich mache fast alles.
Jetzt hast du ein dickes Buch hier mitgebracht. Mhm. Staatsgeheimnisse, mediterrane Rezepte. Ich habe da eben schon mal so zumindest grob durchgeblättert. Es sind halt auch viele Rezepte drin. Sehr viele schöne große Bilder. Bevor wir über deine Rezeptgeschichten dann noch kurz sprechen, was sind denn so die verrücktesten Geschichten, die du rund um die Rezepte erlebt hast? Du hast gesagt, über Namen redest du nicht, müssen wir nicht machen, aber du hast auch angedeutet, du hast schon vieles Verrücktes erlebt auf deinen Reisen.
Mhm. Viele, also das Buch hat 26 Länder involviert, also alle an der mediterranen Küste angrenzenden Länder sind da drin. Und die Idee dafür kam eigentlich schon vor Jahren und aufgrund der aktuellen Situation mit den armen Menschen, die halt versuchen, die mediterrane See zu überqueren, hat das alles damit zu tun. Also das Buch ist kein klassisches Buch im Sinne, dass da jetzt nur Tellergerichte drin sind, sondern das ist eine Art Bausteine aus allen 26 Ländern, circa 4 Rezepte. Mhm. Und da kannst du dir eigentlich wie so ein Puzzle alles selbst zusammenstellen. Und das kam sicherlich auch nach Gespräch mit einigen der Menschen, die wir an Bord nehmen. Also um eben MOAS zu erklären, MOAS ist Medical Offshore Aid Station, ist eine Organisation von einem amerikanischen Pärchen, die das 2013 in Leben gerufen haben. Mhm. Ich habe da sehr früh von gehört und bin seit circa 3 Jahren involviert. Mhm. Und da bin ich in erster Linie verantwortlich, um für die Crew von 24 Männern und Frauen zu sorgen und dann eben die Post-Rescue, also sobald die Herrschaften an Bord sind, die wir aufnehmen, wo ich eben mit in die Verpflegung gehe, beziehungsweise Wasser und Decken aus, wie sagt man, einhändige und eben mit dafür Ordnung sorgt, damit es eben keine Unglücke gibt.
Aber das ist ja ein ganz schönes Kontrastprogramm, ne? Also wann hast du dich entschieden, auch sowas zu machen? Weil wenn du in der Welt der Reichen und Schönen bist, dann ist ja erstmal, hat man ja, glaube ich, gar nicht mehr so viel Kontakt und vor allen Dingen, wenn du so viel arbeitest mit Themen, wo es um Probleme geht, wo es um Menschen geht, die in Not sind, da muss man ja dann auch vielleicht erstmal eine Antenne für haben. Wie ist das passiert bei dir?
Also ich weiß schon von Anfang an, seitdem ich zur See fahre, dass da irgendwas in der Mache ist. Also es ist jetzt nicht aufgrund des Syrien-Konflikts, dass es erst seit 2013 ist, das geht seit wahrscheinlich Jahrhunderten so. Und geschätzte 30.000 bis 50.000 Menschen liegen da am Meeresboden. Ich denke mal, meine innere Offenheit dafür, sicherlich meine Obdachlosigkeit als junger Mensch, was mir später nochmal im Leben passiert ist, mit 29 nach einer Trennung, saß ich nochmal auf der Straße, für weniger, also nicht 6 Monate, nur für 2 Monate damals, aber wo ich mich auch als Mülltonnen ernährt habe. Und dadurch, Menschen sind wichtig, dazu kommt, dass ich in diesen Gewässern jahrzehntelang Hummer, Kaviar und Champagner serviert habe, mit Helikoptern einkaufen geflogen bin, im Privatjet für 2 Flaschen Sojasauce nach London geflogen bin. Und wenn man sich da verschließt, dann hat man das Leben, glaube ich, meines Erachtens nach nicht verstanden. Und das war für mich, da war eine Stelle frei, ich hatte Zeit und ich arbeite ja auch nicht auf diesen super Yachten, weil ich so gerne von Prunk oder VIPs umgeben bin, sondern lediglich, weil ich weiß, das ist der cleverste Art und Weise, ist Geld zu verdienen. Hm. Warum soll ich mich hier in eine Küche stellen für 8,50 brutto die Stunde, wenn ich da zwischen 5 und 15.000 Euro im Monat verdienen kann?
Auch nicht so schlecht.
Siehste. Ja. Und das Geld dann mitzunehmen und dann eben auch was Gutes zu tun, das finde ich einfach eine ganz normale Sache.
Hm. Das heißt, das sind Rezepte, die du quasi dann zusammengestellt hast.
Dass du deine Hand hältst, ist einfach ein anderer Traum, der wahr geworden ist. Und das, warum ich das immer mit so einem lächelnden Auge sage, ist, weil ich habe, wie gesagt, ich habe noch nicht meinen Schulabschluss und ich habe ein Buch geschrieben. Und das ist eigentlich so meine Mission im Leben, dass man eigentlich alles erreichen kann, wenn man sich wirklich, meine Schwester sagt immer so, dass ich das manifestiere. Und so gehe ich durchs Leben seit vielen, vielen Jahren. Und ich habe auch in dem Buch eine Geschichte über den Abfall geschrieben, dass mir nie so bewusst war, wie viel Abfall wir produzieren, als seitdem ich auf den Yachten bin. Und ich lebe ja mit meinem Müll. Ich habe also mit meinem Müll in Kabinen geschlafen, je nachdem, wie groß die Yachten waren. Und jeder, der schon mal irgendwie einen Mülleimer einen Tag oder zwei nicht im Sommer rausgebracht hat, der kann sich vorstellen, wie dann 15, 20 riesengroße schwarze Säcke riechen. Also ja.
Vielen lieben Dank. Stefan Staats war mein Blind Date heute hier in Deinen Sonntag. Komm gutes neue Jahr. Danke.
Lieben Dank dir.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 8 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.